Herzlich willkommen bei Igi. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erzählen euch alle 2 Wochen, warum euer Garten für die Zukunft wichtig ist.
Genau. Welches Thema haben wir denn letztes Mal gehabt, Eva? Kannst du dich noch erinnern?
Wir haben über Pflanzen, also die Kulturen geredet, also so quasi wie sie Pflanzen gegenseitig so ergänzen, also wie man zum Beispiel den Geschmack bei manchen Pflanzen verstärken kann, wenn man andere dazu pflanzt oder welche Pflanze andere schützt. Wir haben sehr viele Beispiele genannt, die man dann auch natürlich selber zu Hause ausprobieren kann. Und haben ja einfach auch so drüber geredet, wie es dann im Boden dabei geht.
Genau, das war ja letztes Mal ein sehr praktisches Thema.
Chemie!
Ja, heute kommt wieder die Chemie drin. Wobei eigentlich das Mal ist es nicht wirklich sehr chemisch. Wir gingen heute einfach ins Detail. Mhm. Wir haben halt wieder eine nächste Folge sozusagen zum Thema Kohlenstoffkreislauf. Was haben wir denn letztes Mal beim Kohlenstoffkreislauf gehabt? Für einen Bereich?
Kohlenstoffkreislauf in der Pflanze.
Genau.
Und du hast letztes Mal schon angesprochen, das nächste ist Kohlenstoffkreislauf im Boden.
Genau, also heute haben wir den Boden. Ja. Was ist eigentlich Boden überhaupt? Boden ist so die oberste Schicht der Erde, was noch nicht gasförmig ist.
Ja.
Und das ist wirklich eine extrem dünne Schicht, wenn man die ganze Erde betrachtet. Und an dieser Stelle, wo der Boden ist, also da, wo wir eigentlich drauf gehen und Sachen anbauen und von der wir eigentlich erleben, von der wir abhängig sind, da kommen 4 Sphären zusammen.
Mhm.
Warst du vielleicht eine von diesen 4 Sphären? Über eine haben wir schon sehr intensiv gesprochen.
Luft?
Mhm. Also das, was um die Erde rundherum ist, diese Luft, wie nennt man die noch?
Atmosphäre.
Genau, das ist eine von den 4 Sphären. Die Atmosphäre.
Ah, das macht Sinn, ja.
Genau. Das ist die gasförmige Hülle der Erde.
Mhm.
Dann gibt es die Hydrosphäre. Das ist, also Hydro ist ja, haben wir schon gehabt, da bei dem.
Das Wasser.
Das ist alles, was mit Wasser zu tun ist, genau. Mhm. Dann haben wir die Lithosphäre. Die Lithosphäre ist das Gestein.
Mhm.
Also wir haben oben die Atmosphäre, unten die Lithosphäre. Die Hydrosphäre ist da überall.
Ja, ist irgendwie so schön.
Und dann gibt es nur die Biosphäre. Das ist alles, was lebendig ist. Ja. Alle Lebewesen. Und der Boden selber, der wird auch Pedosphäre genannt.
Mhm.
Genau, also der Boden ist so irgendwie ein bisschen ein Umschlagplatz zwischen diese 4 Sphären. Ja, da passiert ganz viel, da wird Abgestorbenes wieder zu Leben umgewandelt. Da wird Wasser gespeichert und verdunstet von dort. Da ist ja Luft drinnen im Boden. Also da kommen all diese Sachen zusammen. Und Steine sind natürlich ein Boden. Also es ist wirklich einfach so diese ganz dünne Schicht um die Erde, wo alles irgendwie drinnen steckt.
Mhm.
Ja, warum ist das jetzt relevant für den Klimawandel, das Thema Boden? Der Boden ist der wichtigste Kohlenstoffspeicher der Erde, wenn man jetzt diesen kurzen Kohlenstoffkreislauf anschaut. Also das allermeiste Kohlenstoff ist im Gestein drinnen als Carbonat zum Beispiel.
Mhm.
Aber das ist für, was den Klimawandel betrifft, eigentlich irrelevant. Wenn man jetzt in Richtung Klimawandel schaut, ist eben der Boden das Allerwichtigste.
Mhm.
Und über das wir uns Gedanken machen sollten, wenn es um Klimaschutz geht. Im Boden ist mehr Kohlenstoff als in allen Pflanzen und in der gesamten Atmosphäre zusammen. Zum Beispiel ist es so, wenn man sich jetzt einen Wald in Österreich anschaut, dann ist 1/3 des Kohlenstoffs ist in der Biomasse, also in den Bäumen oder was auch immer dazu wächst.
Mhm.
Und 2/3 vom Kohlenstoff, der auf dieser Fläche ist, ist im Boden drinnen. Wir schließen jetzt mit dieser Episode daran an, an dieses Thema die Pflanze oder die Pflanzenteile sterben ab. Was passiert denn mit dem Kohlenstoff? Das geht jetzt eben halt. Weißt du, was wir dazu irgendwie schon angesprochen haben, was dann damit passiert, wenn es abstirbt?
Ihr kommt ja drauf an, welche Pflanze. Also jetzt zum Beispiel im Herbst so, da sterben die Blätter ja auch so quasi ab.
Mhm.
Dann fallen die ja auch weh. Und dann werden die ja von den Mikroorganismen so zerlegt. Und werden ja dann so zu Humus,
mhm.
I guess. Und auf dem Humus kann ja dann wieder was Neues wachsen. Und
genau.
Ja.
Das ist eine gute Zusammenfassung von der Episode. Ich kann jetzt auch und tschüss.
Ihr könnt uns euch Feedback nur auf Instagram und Facebook schreiben. Okay.
Na, also jetzt kann man uns schon ein bisschen genauer an, was da passiert. Aber eigentlich recht finster Teil gehe ich jetzt auch nicht mehr. Also es gibt immer diese Mulchschicht, die da auf dem eigentlichen Boden sozusagen drauf liegt. Aber das ist eigentlich auch schon Teil des Bodens. Das ist ein bisschen die Frage, wo fängt Boden an, wo hört Boden auf? Aber dieser Mulch ist schon mal der erste Teil. Das kennt man, wenn man durch den Wald geht und dann liegen da immer überall die Blätter und dann steigt man da drauf und die bleiben ja dann auch liegen. Die sind ja nicht nur im Herbst da und dann sind sie weg und dann ist Boden da, sondern die bedecken eigentlich den Boden das ganze Jahr. Mhm. Das wird dann unten her, also unter der Mulchschicht oder in der Mulchschicht, werden diese Blätter oder was auch immer da drauf liegt, werden schon so langsam angeknabbert und zerstückelt. Also wenn man jetzt die Mulchschicht ein bisschen so aufhebt und halt so ein bisschen reingrabt, dann sieht man, dass das immer kleinere Blattteile werden.
Aber helfen wir Menschen, wenn wir über die Blätter gehen, eigentlich beim Zerlegen so ein bisschen? Weil es wenn die so crispy sind, was ist das? Dann steigt man da drauf, dann zerstückeln die ja auch schon so ein bisschen. Ist das eine Unterstützung oder ist das
ein bisschen schon, ja, aber das macht eigentlich nicht wirklich viel aus, weil ich weiß nicht, du gehst jetzt nicht den ganzen Wald auf und ab, sodass du alles zerstückelst.
Ich unterstütze jetzt das Klima, ich gehe jetzt einfach mal Blätter zertrampeln.
Ja, wenn man es dann nämlich nur eine Rolle spielt, ist das wichtig ist, dass genug Luft im Boden drinnen ist und wenn du draufsteigst, dann druckst du es so zusammen. Und das ist mir nicht so gut. Aber ja, also dieses Zerlegen von den Blättern, das machen eigentlich mal größere, also im Vergleich zu Mikroorganismen größere Lebewesen, wie zum Beispiel Springschwänze, Insektenlarven oder zum Beispiel Regen, wenn man bei die fressen eigentlich hier Gatsch. Also einfach Insekten, die zerstückeln das. Gatsch. Ja, es halt so Erde und Steinchen und Ton.
Echt? Mikroorganismen. Die fressen das?
Ja.
Essen Steine?
Ja.
Regenwürmer essen Steine.
Ja, halt so kleine. So Mini-Steine.
Okay.
Und das Gacken ist dann alles verbunden wieder aus mit
Humus und Ton. Das hat mein ganzes Weltbild geändert.
Aber das ist wichtig, weil also damit werden Ton-Humus-Komplexe aufgebaut.
Mhm.
Durch das, was halt die Mikroorganismen, die im Regenwurm drin sind, den Regenwurm auch mitfrisst. Deshalb binden sie dann alles so.
Mhm.
Gut, Ton-Humus-Komplexe, die den Boden dann stabilisieren.
Okay.
Ja, also diese Blätter werden einmal zu kleiner von eben Insekten oder Insektenlarven, die fressen halt das und scheiden es dann wieder aus oder sie, ja, weiß nicht, bauen vielleicht dann Nester mit oder so.
Mhm.
Also die zerstückeln das einfach da. Ja. Und es ist ja so, dass im Boden extrem eine große Artenvielfalt ist. Also wenn man eigentlich eine neue Art jetzt entdecken will, dann braucht man nicht in den Regenwald irgendwo hinfahren, sondern einfach nur ausgehen, im Boden graben und halt schauen, was da drinnen ist. Da findet man ziemlich sicher irgendeine Art, die noch keiner gefunden hat oder keiner beschrieben hat. Aber man muss halt dann natürlich schon genau wissen, auf was man schaut und wissen, was also halt, wo man nachschauen muss, was eigentlich schon beschrieben ist. Aber ja, das Bodenleben ist sehr, sehr vielfältig. Die Gesamtheit des Bodenlebens nennt man auch Edaphon. Also das ist ein Fachbegriff. Das sind eben alle Regenwürmer, Springschwänze, Insektenlarven, Pilze, Nematoden. Nematoden sind übrigens so ganz, ganz futzige kleine Würmer, die man selber nicht, also die wir Menschen nicht sehen können. Die aber zum Beispiel ganz nützlich sind, zum Beispiel gegen die Trauermückenlarve. Die hat man oft einmal, wenn man Zimmerpflanze hat, ist die manchmal in der Erde drinnen.
Mhm.
Und da kann man dann Nematoden in den Boden reintun und die fressen dann die Trauermückenlarven. Dann gibt es eben einen Haufen Mikroorganismen, also Bakterien oder auch Pilze, aber halt so ganz winzige Pilze. Und die fressen eben diese Blätter und da gibt es dann zwei Prozesse, die da ablaufen. Zum einen die Remineralisierung. Das heißt im Prinzip, dass die fressen die Blätter und dann nutzen sie die Nährstoffe, die in die Blätter drinnen sind. Zum Beispiel, wenn es dann noch Zucker oder so drinnen ist. Zucker haben wir schon besprochen ausführlichst.
Ja.
Und wandeln das dann wieder um, aus Zellatmung, in Wasser, das dann ausscheiden oder Kohlenstoffdioxid, das dann ausatmen. Oder zum Beispiel Sulfat, Nitrat, Phosphat, das sind so diese Nährstoffe oder diese quasi dass die Pflanze als Ausgangsprodukt nimmt, damit es Pflanzenmasse aufbaut, das wird dann da wieder ausgeschieden.
Mhm.
Also das wird wieder zurückgewandelt sozusagen. Und das kann dann eben von Pflanzen wieder aufgenommen werden. Das heißt, es ist eben ganz wichtig, dass da einfach die Bodenlebewesen immer was zu tun haben, immer Arbeit haben, damit diese Pflanzennährstoffe wieder zur Verfügung gestellt werden können. Also das ist der eine Prozess und der andere Prozess ist die Humifizierung. Da werden Huminstoffe produziert. Das ist so von verschiedensten Stoffen, so ein Stoffkomplex. Und also so Humuspartikeln sind kleiner als 2 Mikrometer, sind futzi klein.
Mhm.
Und Humuspartikelchen, die können nur ganz langsam wieder weiter abgebaut werden. Also das haben wir ja eh schon gehabt da beim Thema mit der Pflanze. Es gibt einfach so Stoffe, die nur sehr schwer setzbar sind. Also wie Phenole, die ist eben in der Rinde zum Beispiel oder im Baum drinnen ist. Das ist eben genau dafür da, dass der Baum nicht von Pilzen oder sonstigen welchen Krankheitserregern oder Schädlingen angegriffen werden kann. Und natürlich, wenn das dann am Boden ist, können da die Pilze auch genauso wenig das dann angreifen. Diese Phenole oder eben Acidulose ist auch relativ schwer zu umzusetzen. Diese Sachen sind eben gut, um Humus aufzubauen. Da ist ganz viel Kohlenstoff da drinnen und Humus kommt aus dem Lebendigen sozusagen, also dem ehemaligen Lebendigen. Und nicht gut abbaubaren Sachen, sondern da ist Humus im Boden. Humus ist eben ganz wichtig für den Boden, weil es ausschlaggebend ist für die Fruchtbarkeit von einem Boden. Humus oder Humuspartikel haben eine hohe Wasserspeicherfähigkeit. Also Ton kann ja schon sehr viel Wasser speichern, aber Humus kann nochmal voll viel mehr von Wasser speichern oder Nährstoffe speichern. Ja. Und das heißt, also Wasser oder Nährstoffe speichern, hast du was, die werden nicht ausgewaschen. Also wenn es dann regnet, dann, wenn jetzt kein Humus da ist, dann ist das einfach ausgewaschen, wird ins Grundwasser. Und dann wird es einfach weggeschwemmt. Dann ist weg. Ich kann die Pflanze nicht mehr verwenden. Wenn jetzt aber Humus drin ist, dann quasi klammert sich dieser Nährstoff an den Humus dran und die Pflanze, wenn ich sagt, hey, ich brauche die, dann ist das einfach da für die Pflanze. Also es ist eben so, dass diese organischen Substanzen, die kommen eben zum Beispiel über Blätter oder über abgestorbene Pflanze oder Tiere oder auch über Kot zum Beispiel auf den Boden und dann in den Boden. Aber Pflanzen dann auch zum Beispiel selber in den Boden eben Sachen abgeben, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, diese Wurzelausscheidungen. Das machen sie aus verschiedenen Gründen. Zum einen als Schutz vor irgendwelchen Krankheitserregern oder Schädlingen, zum anderen aber auch um gezielt Symbionten, also halt Lebewesen, mit denen sie kooperieren, anzulocken. Also wir haben ja auch letztes Mal gehabt, zum Beispiel die Leguminosen, die Knöllchenbakterien in der Wurzel drinnen züchten. Also das ist auch wirklich sehr erfolgreiche Kooperation, wo wirklich die dann in der Pflanze drinnen leben, mehr oder weniger. Es gibt aber auch einfach quasi um die Wurzel so eine Schicht, wo ganz viel Lebewesen sind und wo die halt einfach für die Pflanze Sachen zur Verfügung stehen und die Pflanze gibt dann dafür halt irgendwelche, zum Beispiel Zucker oder so. Oder eine ganz, ganz wichtige Kooperation zwischen, also gibt es ja zwischen Pflanzen und Pilze.
Mhm.
Da gibt es so Pilze, die wirklich in die Wurzel reingehen oder also in die Pflanzenwurzel drinnen sind. Und damit kann sich die Pflanze halt ihr Wurzelnetz voll viel vergrößern. Weil Pflanzenwurzeln können nicht so dünn sein wie Pilzwurzeln. Und Pilzwurzeln können zum Beispiel dann in so Gesteine eindringen oder irgendwo halt, wo Pflanzenwurzeln eigentlich nicht reinkommen. Und dadurch kann die Pflanze dann einfach, hat quasi ein weiteres Netzwerk und kann sie von weiter weg Wasser und Nährstoffe holen. Und der Pilze können dann teilweise andere Substanzen besser aufbrechen und dann dieser Pflanze wieder zur Verfügung stehen. Dafür kriegt der Pilz eben dann einen Zucker. Den kann er ja selber nicht machen, weil er nicht grün ist. Und also dann macht er keine Photosynthese. Was ist jetzt eben Humus? Humus ist eben tote organische Masse im Boden. Es ist schwarz von der Farbe her. Das heißt, je dünkler der Boden ist, desto mehr Humus ist drinnen.
Mhm. Hast du desto gesünder eigentlich?
Ja, okay. Genau. Ich meine, es gibt schon so Böden, die aus anderen Gründen auch schwarz und dunkel sind. Aber prinzipiell ist es so, je dünkler, desto mehr Humus. Also das ist als Daumenregel. Und es hat auch so einen erdigen Geruch, den kennt man eh, wenn man irgendwo mal so an einer Erde gerochen hat. Auch diesen erdigen Geruch, das macht auch der Humus aus. Wenn man jetzt Humus aufbauen will, ist es einfach wichtig, dass der Mensch sich gut orientiert, oder also der Gärtner oder die Gärtnerin sich gut orientiert an dem, was in der Natur ist.
Mhm.
Und nicht zu viel im Boden stören, also nicht zu viel umpflügen oder so. Weil es ist ja eigentlich irgendwie logisch, dass quasi oben, wo die Mulchschicht liegt, da leben halt Lebewesen, die ganz gut mit der Luft zurechtkommen, mit dem Sauerstoff, der in der Luft ist. Und zum Beispiel, es gibt Regenwürmer, die einfach spezialisiert sind für diese oberste Schicht. Die leben in dieser obersten Schicht und können gut mit dem Sonnenlicht da umgehen. Das ist ja sehr gefährlich eigentlich. Für alle, die halt nicht das gewohnt sind, dass da Sonnenlicht und UV-Strahlung ist. Wenn jetzt diese Mulchschicht, die da oben ist, dieses grobe Laub, und das jetzt runterbringt durchs Umflügen, dann habe ich da unten nicht die richtigen Lebewesen, die mir das zersetzen. Und dann gärt es da unten vor sich hin und ist eigentlich negativ dort.
Ja.
Ist eigentlich logisch in der Natur, dass das einfach so entwickelt hat, dass oben, wo das grobe Zeug drauf hat, da sind wirklich diese Lebewesen, die das zersetzen können.
Ja.
Die sind unten im Boden nicht. Deswegen eben nicht so viel pflügen und umarbeiten.
Ja.
Dann ist eben wichtig, dass der Boden eben immer bedeckt sein soll. Eben entweder durch eine Untersaat, wie wir es in der letzten Folge gehabt haben. Das heißt, ich kann Kleegras, irgend so eine Kleegrasmischung ansetzen,
ja,
unter eine bestimmte Frucht, die ich anbauen will.
Mhm.
Oder ich tue mulchen. Mulchen heißt, ich tue einfach eine Schicht aus zum Beispiel gehäckselten oder auch Laub oder halt einfach irgendein Pflanzenmaterial halt einfach drauflegen, damit der Boden gut zugedeckt ist,
mhm,
weil dann Erosion nicht so stattfinden kann zum einen. Also wenn es jetzt regnet, dann schwemmt es den Boden nicht weg. Plus die Mikroorganismen haben immer was zum Fressen. Das ist eben, ja, oder halt die Lebewesen generell haben immer was zum Fressen. Das ist wichtig, dass ich als Gärtner nicht die Pflanze selber ernähre und dünge, sondern ich ernähre das Bodenlebewesen und die sind im Gleichgewicht mit der Pflanze.
Mhm.
Und dann kann sich die Pflanze immer das noch, kriegt immer das noch, was sie gerade braucht von den Mikroorganismen. Genau, weil wenn ich jetzt nur chemisch düngen und das der Pflanze so zur Verfügung steht, wie sie es braucht, was man ja annehmen kann, dass das gut ist, wenn ich es einfach direkt fütter, dann ist das aber eigentlich mehr so wie Fast Food. Also dann stopfe ich die Pflanze voll mit Burger.
Ja.
Und die Pflanze kann nämlich nicht anders als das aufnehmen. Das ist einfach von der chemischen,
es muss einfach so sein, so. Also
ja, es ist,
Pflanze
es ist
einfach, kann nicht anders.
Genau, die Pflanze hat bei den Wurzeln keinen Mund, den sie aufmacht und wo sie was frisst, sondern da gibt es einfach durch diesen chemischen Prozess, der da abläuft, bei der Aufnahme von der Pflanze, durch diesen biochemischen Prozess, muss sie alles aufnehmen, was so daherkommt, wie sie es eben braucht.
Mhm.
Und wenn es jetzt aber so ist, dass die Mikroorganismen das abbauen müssen, die bauen es nur so lange ab, bis halt eine gewisse Sättigung da ist, im Boden generell, ja. Und dann muss die Pflanze das wieder aufnehmen und wenn es dann wieder quasi weniger von dem da ist, dann die Mikroorganismen wieder weiterarbeiten. Denn dieses Bodenleben, ich brauche das Bodenleben, um den Humus aufzubauen. Das baut die Pflanze nicht von selber auf. Also ich brauche einen Humus für die Fruchtbarkeit, weil das eben für Wasser, für Nährstoffverfügbarkeit, mhm, wichtig ist. Und deswegen brauche ich das Bodenleben. Also nicht nur für die Nährstoffversorgung von der Pflanze direkt, sondern weil ich den Humus brauche, diese Fruchtbarkeit.
Ja.
Und je mehr ich chemisch düngen oder den Boden umarbeiten, desto weniger Bodenleben habe ich, desto mehr muss ich dann wieder düngen, weil einfach weniger Nährstoffe im Boden eh schon vorhanden sind. Ja. Dann jetzt noch ein bisschen in die Chemie hinein. Wichtig für den Humusaufbau ist das sogenannte C-N-Verhältnis, also das Verhältnis von C, Kohlenstoff, und N, Stickstoff, also,
mhm,
ja, Nitrogen. Und dieses C-N-Verhältnis sollte ungefähr bei 10 sein, also 9 bis 11. Das heißt, für 9 Teile Kohlenstoff sollte ein Teil Stickstoff da sein.
Mhm.
So ungefähr. Ja. Weil eben die Lebewesen, die Mikroorganismen im Boden, also generell die Bodenlebewesen, brauchen eben Stickstoff auch für den Proteinaufbau. Wenn ich jetzt zu viel Stickstoff im Boden habe, dann können das die Mikroorganismen nicht verarbeiten und es wird einfach freigesetzt und ausgeschwemmt. Dann habe ich das Problem, dass es im Grundwasser ist und es verunreinigt mir das Grundwasser.
Mhm.
Dann habe ich Algen im Grundwasser und das will ich nicht. Wenn ich zu viel Kohlenstoff im Boden habe, dann blockieren die Bodenlebewesen den Stickstoff für die Pflanze. Weil die brauchen den ja selber für die eigenen Proteine,
mhm,
und können den dann nicht freigeben für die Pflanze. Das heißt, dann habe ich wieder eine schlechte Nährstoffversorgung für, ja, die Pflanze. Das heißt, wenn ich jetzt den Boden Humus aufbauen will oder dafür sorgen will, dass das einfach ein gutes, stabiles System ist, dann sollte einfach eine ausgewogene Menge an zum Beispiel sehr stickstoffreichen Sachen hindern. Das ist zum Beispiel ein Grasschnitt, der ist sehr stickstoffreich,
mhm,
oder auch Hahn. Also Hahn ist in der Landwirtschaft ein ganz guter Dünger.
Mhm.
Sollte man aber auch nicht zu viel einsetzen. Also es gibt immer zu viel, es, ja, gibt immer zu wenig. Und da gibt es eben diese kohlenstoffreichen Sachen wie Stroh oder Sägemehl. Also Sägemehl ist extrem kohlenstoffreich.
Mhm.
Aber Stroh ist eigentlich ganz gut zum Mulchen. Ja. Wie schont man jetzt den Boden oder wie tragt man dazu bei, dass der Boden wirklich für den Klimaschutz unterstützt und nicht dagegen ist? Also man muss im ersten Mal das Bodenleben fördern. Das ist die oberste Priorität. Ich füttere das Bodenleben, damit das Bodenleben Humus aufbauen kann. Und damit die Pflanze gut versorgen kann. Hier auf Anbau. Dann sollte ich mulchen, weil mulchen ist zum einen eben die Nahrung fürs Bodenleben. Und indem man auch mulcht, dann haben die immer was zum Fressen. Und zum anderen ist es ein Erosionsschutz. Eben, wenn es regnet oder wenn der Wind geht oder so, dass die Erde dann nicht abgetragen werden kann. Dann sollte ich es nicht zu viel bearbeiten oder wenden. Das haben wir schon eben besprochen, nicht die grobe Biomasse nach unten geben, weil da eben die Mikroorganismen oder die Lebewesen das nicht aufbereiten können.
Halt einfach nicht so viel umgraben. Genau. Also so und
wieder. Genau. Dann ist wichtig, dass man die Biomasse Boden wieder zurückgibt. Also wenn ich jetzt was ernte, zum Beispiel Getreide, dann sollte ich nicht alles ratzefatze wegschneiden, sondern halt nur das, nur die Kerntel halt eigentlich ernten und halt alles, was ich halt nicht brauche zum Fressen. Das sollte halt schauen, dass der Boden wieder zurückwirkt, damit es die Mikroorganismen wieder zersetzen. Also die Biomasse sollte man wieder den Boden eben zurückgeben, also das Stroh wieder ausbringen, am besten nur versetzt mit Mist von der Kuh oder so, dann habe ich gleich den Stickstoff auch dabei. Weil Stroh ist eben sehr kohlenstoffreich. Eigentlich sollten wir alle, die jetzt von der Landwirtschaft Sachen kriegen, die meisten, sollten eigentlich alle unsere Ausscheidungen wieder zu den Bauern zurückbringen. Geht nicht aus hygienischen Gründen so gut. Aber eigentlich wäre das der natürliche Kreislauf. Ja? Also das ist einfach das, was
ey, die Vorstellung von dieser Situation. So eine Pfand zurück.
Nein. Ja, eigentlich gehört es also. Und es ist halt so, dass zum Beispiel also dass Ackerböden in den letzten Jahren einfach immer weniger Humus enthalten. Also Ackerböden haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Humus verloren und enthalten sehr wenig nochmal an Kohlenstoff und tragen deswegen eben auch zum Klimawandel bei. Und wichtig wäre aber eigentlich, diesen Trend umzukehren, weil es ja für die Bauern ja auch nicht sinnvoll ist oder gut ist, wenn einfach immer weniger Bodenfruchtbarkeit eigentlich da ist. Eben Humus ist gleich Bodenfruchtbarkeit. Und das wird man ja erhalten, auch im Sinne der Bauern, damit andere Kinder oder wer auch immer halt dann das Land bestellt hat, auch nur fruchtbare Böden vorfindet. Ja. Wiesen zum Beispiel, also so Weiden oder so, die speichern Kohlenstoff, also das sind Kohlenstoffsenken, weil da voll viel an die Wurzeln auch gespeichert wird. Also so Wiesen haben ganz, also Gräser machen ganz tiefe Wurzeln. Genau. Also Wälder, Wiesen, diese Sachen, die speichern alle Kohlenstoff, aber Ackerböden, wo man halt da halt nicht gut umgeht mit dem Boden, dann da wird eher mehr Kohlenstoff in die Luft freigesetzt. Was halt eben schlecht ist für die Natur, aber auch für den Bauern selber, weil einfach die Bodenfruchtbarkeit eben verloren geht. Ja. Und im eigenen Garten kann man wirklich einfach drauf schauen, weil das ist ja nicht, ist man eher kleinteilig und da kann man das gut berücksichtigen und eben das Mulchen ja auch berücksichtigen. Genau, das war mein Input zum Thema Boden und Kohlenstoff im Boden.
Ja, dann mache ich jetzt wieder das Outro. Wieder danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich wieder Feedback, Wünsche, Anregungen, Beschwerden auf Instagram schreiben, da heißt man igel-podcast oder auf Facebook, da heißt man @podcastigel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist so laut. Oh
Gott. Na, wir brauchen nur 2 Minuten. Tja, dann machen wir jetzt noch eine Pause.
Das ist nur noch mal Dusche aufspülen, dann ist es vorbei.
Es ist gleich vorbei.
Dann ist es vorbei. Ich hab's gleich geschafft. Das macht er normalerweise.
Weil sie dann eben.
Wir brauchen nur 2 Sekunden. Was ist das?
Wir haben nur 3 Minuten.
Das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Überleg mir schon mal das Outro.